Ganz herzlich darf ich euch alle grüßen heute Morgen hier und auch alle die nochmal, die zuhören oder zuschauen. Vielleicht ist sogar jemand dabei, der jetzt von seinem Urlaubsort sich hierher eingeschaltet hat. Es ist ja technisch möglich. Weil ich nur wieder vergesslich bin, möchte ich es ganz am Anfang euch sagen, ich habe nämlich Grüße schon seit mehreren Wochen im Gepäck, die ich immer wieder vergesse, euch zu sagen. Vergangenen Monat war ich bei den Geschwistern in Satzung und sie lassen euch auch ganz herzlich grüßen, versammeln sich dort in ihrem Gemeindehaus, eine kleine Schar, aber treu und regelmäßig und freuen sich immer wieder, wenn Besuch da ist, also wenn es die Kontakte gibt, auch zwischen Chemnitz und Satzung. Also diese Geschwister lassen euch ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, dass du, Janis, so auf den Tag des Buches eingegangen bist. Ja, wir lesen die Bibel, ist ein tolles Buch, was wir haben können. Und ich kann das auch ein bisschen verstehen, wenn du gesagt hast, ja, ich lese eigentlich nicht gerne. Und eigentlich macht Bibellesen mir gar nicht so richtig Spaß. Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Bibellesen macht nicht unbedingt Spaß. Da bekommen wir einen Spiegel manchmal vorgehalten, vor dem wir erschrecken, wenn wir da hineinschauen, was in uns drinsteckt, was in dem Menschen drinsteckt. Da lesen wir manchmal ganz schlimme Sachen, die wirklich grausam sind. Wo Menschen sich dem Machtbereich des Teufels öffnen und ihm gehorsam sind. Aber es gibt aber auch andere Aussagen in der Bibel, und die uns Hoffnung geben und Freude machen. Und das wird das Schöne an der Bibel, dass sie nicht im Negativen endet, sondern wenn wir mal bis ganz zuletzt durchlesen, dann endet sie mit großer Freude und großer Zuversicht und großer Hoffnung. Und es ist sehr schön, dass wir dieses Buch hier haben dürfen und aus diesem Buch auch heute lesen können. Eine Sache, mit der wir uns heute mal beschäftigen wollen, oder ein Gedanke, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Ich sage nur ein Schlagwort oder ein Stichwort: Geschwister. Geschwister. Lege deine Sorgen nieder, haben wir gerade eben gesungen. Und das Thema Geschwister, da wird vielleicht bei dem einen oder anderen gleich irgendwo ja, in Schalter umgelegt. Man kann sie sich nicht raussuchen, nicht wahr? Man hat sie oder man hat sie nicht und muss mit ihnen leben und mit ihnen umgehen. Und die Experten, also die Psychologen, die sagen, also nichts oder nirgendwo liegen Nähe oder gegeneinander, Rivalität, so nah beieinander wie bei Geschwistern. Oder Liebe zueinander und auch wieder der Streit gegeneinander bei Geschwistern. So habt ihr es vielleicht erlebt in euren Familien. Also ich kann mir das vorstellen, weil ich auch noch 3 Geschwister habe. Und das ist manchmal mit Geschwistern nicht so einfach. Wir haben dieses Bild der Geschwisterbeziehung auch immer wieder in der Bibel beschrieben. Da sind viele Geschwisterpaare uns genannt und benannt, die dort leben und die da ihren Tag gestalten. Und wenn wir das mal übertragen wollen, dann können wir das auch auf die Gemeinde übertragen. Na, wir sagen ja, dort sitzt der Bruder Stefan. Und dort sitzt die Schwester Maria. Bruder und Schwester. Wir sind Geschwister im Herrn. Diesen Begriff kennen wir. Diesen Begriff sagen wir. Und darüber sind wir auch und
stolz, denke ich, und freuen uns darüber, weil wir einen Vater haben. Wir sind Geschwister. Diese Beziehung passt zu uns und lässt sich auch auf uns anwenden. Und wenn wir so überlegen und nachdenken, gibt es Geschwisterpaare in der Bibel, von denen wir vielleicht was lernen können? Für uns als Gemeindegeschwister im Umgang miteinander, im Zueinander vielleicht. Und da dachte ich an ein Brüderpaar, was in der Bibel beschrieben ist. Zwei Brüder, die also in ihrer Familie leben. Und das möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Ganz am Anfang der Bibel steht das. Im ersten Buch Mose, im vierten Kapitel. Und vielleicht sagt der ein oder andere schon, jawohl, da wissen wir doch, welche Namen da auftauchen. Also im ersten Buch Mose lesen wir im Kapitel 4 ab Vers 1. Und der Mensch, also Adam, erkannte seine Frau Eva. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, aber du sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und dieser sagte, ich weiß es nicht. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Und Gott sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun, verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. Eine Begebenheit, sehr alt, sehr weit zurückliegend, sehr tragisch und schlimm. Was wissen wir von dieser Geschichte? Was wissen wir von der Vorgeschichte, die dem vorausging? Die Bibel beschreibt uns, dass es Probleme gegeben hat, dort im Garten Eden, mit Adam und Eva. Die Bibel beschreibt uns, dass es einen Bruch gegeben hat, eine Vertreibung aus dem Garten. Die Familie musste hinausgehen oder das Ehepaar musste hinausgehen. Und wir lesen hier, sie haben Kinder bekommen. Eine ganz normale Entwicklung, so scheint es. Das, was man im Garten Eden so hatte, das sogenannte Paradies, dass man die Früchte nur noch vom Baum pflücken brauchte, um essen zu können, das war nicht mehr gegeben. Adam bekam den Auftrag, du musst den Ackerboden, den Boden, den Erdboden bebauen, damit etwas wächst, damit du was zu essen hast, damit ihr leben könnt. Und die beiden Kinder, Kain und Abel, die uns also hier genannt sind, wie viel da noch waren, wissen wir nicht, haben sich dieser Aufgabe gestellt. Sie haben die Aufgabe wahrgenommen, wir als Kinder müssen jetzt für unsere Eltern, für unsere Familie sorgen. Und wir lesen, der eine wurde ein Schafhirt, der Abel, und der Kain wurde ein Ackerbauer. Gemeinsam sorgen sie also für den Lebensunterhalt. Nahrung und Kleidung, Ackerbau und Viehzucht, auch heute noch eine Grundlage für unser Leben, für unseren Alltag. Ackerbau und Viehzucht, es ist noch genauso wichtig. Wie lange sie das tun, wie erfolgreich sie das tun, ist uns nicht benannt, aber es scheint zu funktionieren. Und wir lesen eine interessante Begebenheit, in dem unter diesem ersten Punkt des gemeinsamen Sorgens füreinander kommt es dahin, dass es nach einiger Zeit geschehen ist, dass der Kain ein Opfer brachte. Und von dem Abel wird Ähnliches berichtet. Nach einiger Zeit, wir wissen nicht wann und wie es ihnen eingefallen ist, bringen sie ein Opfer. Das erste Mal in der Bibel, dass dieses Wort Opfer, Opfergabe erwähnt ist. Und ich habe mich gefragt, woher wussten sie denn da was davon? Woher wussten sie denn, wie das gemacht wird? Wer hat ihnen das gesagt? Wo haben sie einen Auftrag herbekommen? Was war der Anlass für diese Opfergabe? Der Sinn eines Opfers, so wie wir es verstehen, ist doch der, ich suche eine Begegnung mit Gott. Ich will mit ihm in Verbindung treten, indem ich was darbringe, indem ich ihm was gebe, was vorstelle. Ich suche diesen Kontakt, ich suche diese Nähe. Es ist also eine Form, die wir heute in dieser Weise nicht mehr so machen, aber die damals so üblich war. Und in den ersten Seiten der Bibel lesen wir vereinzelt von solchen Opfern. Da wissen wir von Noah, der geopfert hat. Wir wissen von Abraham, der geopfert hat. Wir wissen von Isaak, von Jakob auch. Von Hiob wissen wir auch. Aber die eigentlichen Vorschriften über das Opfer, wie, zu welcher Gelegenheit, in welcher Form, finden wir erst bei Mose, im dritten Buch Mose. Da beschreibt Mose ganz genau, wie das ablaufen soll. Und dort erhalten sie, also die Israeliten, ganz detaillierte Anweisungen. Und dort werden uns ganz verschiedene Opfer genannt. Bloß mal so am Rande. Das Sündopfer wird uns dort genannt im dritten Buch Mose. Ein Opfer, das Annahme bei Gott bezeugt, das deutlich macht, mir ist vergeben worden, mir ist Schuld vergeben. Ich bin bei Gott angenommen und daraus folgt dann das Brandopfer, wo ich alles hingebe. Das ganze Opfertier wurde ja verbrannt. Da gebe ich mich ganz als Dank, ganz Gott hin für die Erlösung, für die Errettung, die ich erlebt habe. Oder dort lesen wir auch von Dankopfer und von Speisopfer lesen wir auch. Und auch von Schuldopfer. Diese Opfer, diese verschiedenen Opfer werden uns dort im dritten Buch Mose genannt. Und außer dem Speisopfer, das aus Mehl bestand, bestem Mehl, nicht irgendwas, und aus Öl bestand, und Weihrauch. Und dann auch noch wurde Wein dargebracht. Alles Dinge aus dem, ja, aus den Feldfrüchte, wenn wir so sagen wollen, Früchte des Feldes, waren die anderen Opfer alles Tieropfer. Aber das eine war auch ein ganz vegetarisches Opfer, wenn wir diesen Begriff mal verwenden wollen. Interessant ist aber immer wieder, dass wir finden, dass diese Kombination da war. Brandopfer und Speisopfer zusammen. Dankopfer und Speisopfer, Sühnopfer und Speisopfer. Man hat sehr häufig beides gemeinsam getan, beides gemeinsam geopfert, entsprechend der Vorschriften unseres Gottes. Jetzt müssen wir, wenn wir das jetzt gelesen haben oder gehört haben, diese verschiedenen Opfer, die es gab, ja, was hat denn nun jetzt für Kain und für Abel zugetroffen? Welches Opfer haben sie denn gebracht? Wir finden es hier in der Bibel nicht. Wir können das also jetzt nicht so einfach erklären. Es sind jetzt keine Probleme genannt, wo sie sagen müssen, ein Sündopfer bringen. Vielleicht war es eine Möglichkeit für sie, nachdem der Kontakt im Paradies abgebrochen war, einen Kontakt zu Gott, dem Schöpfer, von dem sie alle Fälle wussten, von ihren Eltern, aufzunehmen. Oder wo sie einfach ein Dankopfer auch gebracht haben für das, was sie als Ertrag hatten in ihrer Tierzucht oder auch auf ihrem Feld. Das ist also aus diesem Text nicht so einfach herauszulesen. Und von daher können wir auch ganz schwierig diese verstörenden Angaben in Vers 4 und Vers 5 erklären. Wir können das so aus diesem Text heraus nicht nehmen. Wir lesen, Gott blickte auf Abel seine Opfergabe, blickte auf Kain und seine Opfergabe nicht. Da sind mir sofort die Bilder vor Augen aus der Kinderbibel und aus dem Schild des Glaubens. Bilder von zwei Altären, von jungen Männern, die dort opfern. Und der eine auf dem einen Altar, dunkle, große, schwarze Qualmwolken, wo einem schon vom Angucken das Husten kommt. Und auf dem anderen Altar eine tolle, helle, lodernde Flamme, strahlend. Ich weiß nicht, ob sie ausgesehen hat. Ich weiß nicht, woran die beiden erkannt haben, dass das eine Opfer gut und das andere Opfer nicht gut war. Auf alle Fälle haben sie es erkannt. Es war ihnen an irgendetwas deutlich geworden. Und wir stehen jetzt vor dieser Frage, was war denn nun der Unterschied zwischen den beiden? Hier lesen wir es nicht. Aber in der Bibel, wenn wir weiterlesen, vor allem im Neuen Testament, im Hebräerbrief, finden wir Erklärungen zu dieser Situation. Und diese helfen uns, dieses Geschehen ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar als zweiter Punkt. Zum einen, ersten Punkt, sie sorgen gemeinsam. Aber als zweiter Punkt, es gibt in der Familie, es gibt unter den Geschwistern Verwerfungen in ihrer Gottesbeziehung. Dort stimmt was nicht. In ihrer Gottesbeziehung ist was nicht in Ordnung. Und das erklärt uns auch vielleicht die Reaktion Gottes auf diese Opfer. Ist sie in der Art des Opfers begründet? Ja, sagen manche, das kann ich euch erklären. Im Hebräerbrief steht, nur das Blut reinigt von Sünde und von Schuld. Das steht im Hebräerbrief. Und das war das, was der Abel gemacht hat. Er hat ein Tier geschlachtet. Nur das Blut ist bei Gott angenehm. So steht es, oder so wird es erklärt im Hebräerbrief im 9. Kapitel, im Vers 22. Ich kann euch diesen Vers mal vorlesen. Da heißt es nämlich, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. wenn denn dieses Opfer ein Opfer gewesen ist zur Vergebung von Schuld. Andere erklären und sagen, ja, der Kain, der hat von seinen Feldfrüchten, ja, das, was so gerade so übrig war, das Zusammengekehrte, geopfert. Das war nichts Wertvolles. Ich weiß nicht, ob man ihm das unterstellen darf. Im Buch Mose steht, das Speisopfer, das soll das beste Mehl sein, das auserlesenste Mehl. Das Öl, alternativ kalt gepresst, das beste Öl. Nichts Geringwertiges. Gott hat auch da klare Regeln gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass Kain dort Minderwertiges geopfert hat. Ich denke, er hat auch das Beste herausgesucht, wie Abel das beste Tier, vielleicht von seiner Herde, das fetteste, schönste herausgesucht hat, hat auch Kain das Beste herausgesucht. Das kann es nicht gewesen sein, denke ich. Ich möchte euch eine Frage stellen. Es ist nicht ganz üblich bei uns, aber schaut euch mal bitte den Vers 4, das Ende, und den Vers 5 an. Und sagt mir bitte mal die Reihenfolge. Auf was hat der Herr geblickt zuerst? Auf was hat er zuerst geblickt? Vers 4b oder c. Was hat er zuerst gesehen? Genau. Er blickte zuerst auf Abel und dann auf das Opfer. Und Vers 5, wie geht's da? Er blickte zuerst auf Kain und dann auf das Opfer. Wir sind schnell dabei, das umzudrehen. Das Opfer ist das Wichtige, das Entscheidende. Tieropfer, Blut, Feldfrüchte. Ich glaube, Gott hat einen anderen Maßstab hier. Er sieht zuerst den Menschen, der opfert. Er sieht zuerst den Kain und er sieht zuerst den Abel. Und dort, und das sagt uns die Bibel im Neuen Testament, dort ist der Knackpunkt. Dort ist der Punkt, wo es kritisch wird. Wenn wir den ersten Johannesbrief aufschlagen, lesen wir im dritten Kapitel. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Kain wird dargestellt als ein Mensch, als eine Person, in dem keine Bruderliebe war. Ungerecht wird er genannt. Nicht aus Gott. Und das bestimmt sein negatives Handeln. Dinge, die uns im Alten Testament hier nicht beschrieben sind, die werden uns im Neuen Testament erklärt. Die Person des Kain. Was war er für ein Typ? Was war er für eine Person? Und unser Herr Jesus Christus sagt im Johannesevangelium, dass das der Einfluss auch des Teufels ist. Der Teufel, ein Menschenmörder von Anfang an, versucht, an den Menschen heranzukommen. Hat es schon versucht, im Paradies ist es ihm gelungen, und versucht es auch hier bei den Brüdern, bei den Geschwistern. Auch da versucht er anzugreifen. Und im Matthäus-Evangelium sagt unser Herr, wenn du etwas hast gegen deinen Bruder, wenn du zum Opfern gehen willst, in den Gottesdienst gehen willst, wenn du etwas hast mit deinem Bruder, geh vorher hin und kläre das. Ordne das vorher. Dein Opfer kommt nicht an. Wenn du es mit diesem Herzen, unversöhnten Herzen tust, dein Opfer kommt nicht an. Auch Abel wird uns beschrieben, und wird uns hier auch sein Handeln erklärt. Auch im Hebräerbrief lesen wir das. Dort steht es im Hebräerbrief im Kapitel 11. Dort heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Nicht seine Tiere waren besser, seine Schafe waren gesünder. Der Glaube war entscheidend. Durch Glaube brachte er ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war in den Augen Gottes. Und dieser Glaube soll uns, so im Hebräerbrief, Vorbild sein, auch heute und in unserer Zeit noch. Das war diese Gerechte, beziehungsweise seine Werke waren gerecht. So schreibt es auch im ersten Johannesbrief der Johannes auf. Das, was Gott gesehen hat bei den beiden, das wurde hier erst sichtbar, als sie geopfert haben. Das hat vorher gar keiner so gemerkt. Erst als sie dort opfern, da wurde es sichtbar. Das eine Opfer war gut und angenehm und das andere Opfer wurde verworfen und wurde nicht anerkannt. Ich habe überlegt, dachte ich noch, diese beiden, Ackerbau und Viehzucht, Mose schreibt, das blutige Opfer, also das Brandopfer, Sündopfer, und in Verbindung mit dem Speisopfer zusammen, hätten sie doch gemeinsam geopfert, hätten sich gemeinsam getroffen, gemeinsam Loblieder gesungen, gemeinsam angebetet, hätte das funktioniert. Hätte das funktioniert. Ich frage einfach in den Raum hinein. Wir haben einen weiteren Punkt, nachdem das deutlich wurde, dass in der geistlichen Ebene, in der Gottesbeziehung Verwerfungen da waren, dass das nicht gestimmt hat, setzt sich das natürlich auch fort in das Persönliche hinein, in die private Ebene. Und die innere, diese innere Einstellung, die unterschiedliche innere Einstellung führt natürlich zum Crash, der uns hier beschrieben ist. Rivalität entsteht, kein Blickkontakt entsteht, man schaut sich nicht mehr in die Augen. Warum senkt sich dein Gesicht? Fragt Gott den Kain. Gott warnt. Gott warnt ihn. Die Sünde lauert vor der Tür. Pass auf, sie will über dich herrschen. Lass es nicht zu. Manchmal denken oder sagen wir, ja, das hat mich einfach gepackt. Es ist nicht wahr. Lass es nicht zu. Du kannst dagegen angehen. Nicht mit eigener Kraft. Das weiß ich auch. Aber mit der Hilfe Gottes können wir es tun. Lass nicht zu, dass die Sünde über dich herrscht. Wir sind ihr nicht willenlos ausgeliefert. Es gibt also dieses Miteinander, dieses Zueinander, das Gespräch und hinterher fehlt einer aus dieser Runde. Einer ist tot, weg. Auch etwas, was wir vielleicht lernen können. Kain sprach zu seinem Bruder Abel, geh mit mir aufs Feld oder so ähnlich wird es übersetzt. Wenn wir merken, es gibt Gesprächsbedarf, dann ist es gut, das Gespräch zu suchen. Wenn wir aber merken, das könnte heiß werden, das Gespräch, es könnte kritisch werden, das Gespräch, dann ist es vielleicht gut, jemand mit als Zeuge dazu zu nehmen. Ich glaube nicht, dass der Kain den Abel erschlagen hätte, wenn noch jemand anders dabei gewesen wäre. Als Zeuge, um das Gespräch zu deeskalieren. Auch vielleicht ein einfacher seelsorgerlicher Tipp, den es die Bibel gleich auf den ersten drei Seiten hier gibt. Sucht das Gespräch, aber nehmt auch Zeugen mit, wenn es kritisch wird. Das wird auch im Neuen Testament in den Briefen genannt und benannt, dass wir mit Zeugen etwas tun sollen. Ja, es hat also Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Der eine ist weg, der andere ist alleine da. Und die Sorge für die Familie wird natürlich schwierig jetzt, weil der Viehzüchter weg ist. Und es fehlt das Fleisch und es fehlt die Milch und es fehlt das Fell zum Anziehen. können wir das auch auf die Gemeinde übertragen. Unsere Gemeinde, entschuldigt bitte jetzt, es soll nicht beleidigend sein, besteht auch aus Ackerbauern und Viehzüchtern. Also auch aus verschiedenen Gruppen von Menschen. Jeder hat eine andere Begabung. Jeder kann was besonders gut. Jeder ist anders ausgerüstet. Das ist also jetzt nicht negativ gemeint. Und so sind wir auch zusammengestellt. Und nun ist die Frage an uns. Nachdem das hier geknallt hat, geht Kain weg. Vers 16. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod. Und wenn wir nachgucken in der Fußnote, dieses Land heißt Land der Heimatlosigkeit. Weggang von Gott heißt Heimatlosigkeit. Auf eine Formel gebracht. So einfach. Weggang von Gott ist Heimatlosigkeit. Aber ist das die Lösung? Kann das die Lösung sein? Wenn wir also uns überlegen, wir kommen zusammen, um gemeinsam zu loben, mit welcher Einstellung kommen wir hierher? Also, was wissen wir von Kain? Was wissen wir von Abel? Wie ticke ich? Warum komme ich hierher? Warum bin ich jetzt hier als Geschwister? Warum kommen wir zusammen? Wir opfern nicht mehr so, wie das früher war. Also ich habe da gar keine Erfahrung und habe das nie erlebt, wie das geht. Wir denken eher daran, dass wir laut Hebräerbrief zusammen sind, um Opfer des Lobes zu bringen, Gott anzubeten, gemeinsam ihn zu loben mit unseren Lippen und das so zu tun. Und das sollen wir tun in den Versammlungen. Das finde ich auch sehr schön. Nicht zu Hause, jeder für sich, sondern in der Gemeinde, in der Versammlung, im Miteinander. So heißt es in den Psalmen immer wieder. Weil wir hier die Möglichkeit haben, wie es Paulus an die Korinther schreibt, der gegenseitigen Ergänzung. Ackerbauern und Viehzüchter. Hier dürfen wir so zusammen sein. In dieser Gegenwart Gottes treten wir hinein. Und nun ist die Frage, mit welcher Einstellung? Beide, Kain und Abel, sind in die Gegenwart Gottes getreten mit ihren Opfern. Mit welcher Einstellung treten wir hierher? Nun ist es nicht so, dass wir sagen können, aha, der eine singt nicht ganz so gut, der kann es nicht so gut. Siehst du, das nimmt Gott nicht an. Gott hat ihn so nicht begabt. Der andere singt wunderschön und kann ganz toll Instrument spielen. Das ist Gott zur Ehre. Das sind die äußeren Dinge. Das sind die äußeren Dinge. Die Früchte, die Tiere, die Einstellung, nach der wollen wir uns fragen. Denn wir haben das bei den Opfern gemerkt, das war vorher schon schief, bevor sie ihre Steine zusammengeschichtet haben, bevor sie das Feuer angezündet haben. Die Einstellung hat vorher schon nicht gestimmt. Kain neidet dem Abel die Gnade Gottes. Neiden wir untereinander die Gnade Gottes? Sehen wir, der ist beschenkt, der ist gesegnet, neiden wir die Gnade Gottes? Merken wir gar nicht, dass wir selber aus der Gnade Gottes leben? Neiden wir sie dem anderen? Wo ist dein Bruder Abel? Wo ist deine Schwester Abeline? Ja, frag Gott. Was geht mich das an? Sagt der Kain. Was geht denn mich das an, der andere an, der neben mir sitzt? Bin ich denn verantwortlich für ihn? Ja, sind wir. Wir sind füreinander verantwortlich. Und ist mir das nicht ganz unbekannt. Der Blick senkt sich und wir vermeiden den Blickkontakt. Wenn jemand uns vorbeigeht, wenn jemand uns grüßen will, wenn wir jemanden begegnen, treffen. Wir meiden den Blickkontakt. Warum senkt sich dein Auge? So soll es nicht sein, sagt Gott. Die Sünde lauert vor der Tür. Und die Sünde hat Folgen. Wenn wir unterwegs sind draußen, Autobahn, auf der Straße, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, große Plakate, Menschen abgebildet mit einer Prothese, Armprothese, Beinprothese. Und dann steht ein Satz drunter, weil der andere ein Bier getrunken hatte, weil der andere abgelenkt war. Sünde hat Folgen. Das ist, an diesen Bildern wird es ganz deutlich. Der Arm ist weg. Das Bein ist weg. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und der Abel war totgeschlagen. Da ist auch nichts mehr gut zu machen. Sünde ist der Leute Verderben. Es kommt also zur Strafe. Auch Kain wird hier bestraft, wird verworfen, wird verflucht. Aber Kain erkennt, das ist diese Schuld, diese Strafe. Es ist zu viel, ich kann es gar nicht tragen. Jetzt begreife ich es endlich mal, was ich getan habe. Was kann ich denn nun machen? Flüchtig, unstet. So ist der Mensch bis heute, der in der Sünde lebt. Er sucht und sucht und findet keine Heimat. Alles Mögliche probiert er aus, nichts findet er. Und nun kommt das Schöne an dieser Begebenheit. Der letzte Punkt, diese gute Nachricht, die wir verkünden können. Das Buch, Tag des Buches. Die Sünde hebt Gottes Gnade nicht auf. Auch diese ganz schlimme Geschichte hier mit dem Kain. Die hebt die Gedanken Gottes, die Gnade Gottes nicht auf. Im Titusbrief steht es, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Heilbringend für alle Menschen. Nicht nur heilbringend für uns hier auf dem Goetheplatz oder Kanzlerstraße oder Allianzhaus, Blatt Blankenburg, wie sie heißen mögen. Heilbringend für alle Menschen. Das Angebot besteht. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und das Schöne ist, diese Gnade Gottes will nicht erst wirksam werden, wenn etwas passiert ist, sondern kann auch vorher uns schon ändern und verändern. Diese Beziehung zu Gott, von der wir gelesen haben, die bei Kain so gestört war, sie kann wieder hergestellt werden. Sie kann wieder neu gemacht werden. Und dabei bleiben wir uns nicht selbst überlassen. Auch hier lesen wir ja das so schön, als Kain gesagt hat, ach Hilfe, wenn ich jetzt von dir vertrieben werde und weggeschickt werde, jeder wird mich totschlagen, der mich findet. Jeder, dem es irgendwie einfällt, der haut mir eine auf den Kopf und ich bin tot. Und da, was macht Gott? Hat ein Zeichen an Kain gemacht. Ich werde dich kennzeichnen, damit das nicht passiert. Gott greift ein, Gott hat wieder gehandelt. Da Kain muss sich dann nicht selber schützen, weil wir das gar nicht können. Und genauso ist es auch mit uns. Ne? Das lesen wir auch. Nicht wir können uns schützen, sondern im Titusbrief schreibt Paulus im Kapitel 3 von unserem Heiland Gott. Er hat uns errettet, nicht nach unseren Werken, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Also er ist es, der uns entgegenkommt in seiner Barmherzigkeit. Wie ist das geschehen? Auch das müssen wir noch bedenken. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, diesen Vers mit dem Vergeben von Schuld unmöglich, steht auch im Hebräerbrief, kann Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnehmen. Also, dass wir meinen, okay, das ist ganz klar, wir müssen irgendwas da wieder tun, wir müssen da was opfern, wir müssen was einbringen. Das ist nicht wahr, denn Jesus Christus ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, steht auch im Hebräerbrief im 9. Kapitel, um für uns Sühnung zu tun. Ein für allemal. Das reicht, was er getan hat. Das muss nicht dauernd gemacht werden, wie das die Opfer des Alten Testaments gewesen sind. Kain ging weg vom Angesicht Gottes, haben wir gelesen. Er ging weg in das Land Not oder Not, wie auch immer. Heimatlos. Ging weg vom Angesicht. Und das ist das Schlimmste und Dümmste, was er machen konnte, was wir machen können, vom Angesicht des Herrn weggehen. Ganz im Gegenteil, wir sollen kommen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Lauft nicht weg, sondern kommt her. Die Einladung gilt halt heute. Und darum jetzt einfach als Zusammenfassung noch einmal dieser Gedanke aus dieser Geschwisterbeziehung, aus dieser Gemeindepraxis, wenn ihr das so hören und sagen wollt. Wir dürfen durch das durch Gottes Gnade geschenkte Leben, was wir haben, was uns gegeben ist, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichen Begabungen gemeinsam und auch einander ergänzend Gott ehren und anbieten. Und das dürfen wir mit Hand und mit Zunge tun. Wir sind als Geschwister zusammengestellt, auch in der Verantwortung füreinander, genauso wie das damals auch die Geschwister waren in der Verantwortung füreinander und wie wir viele andere Geschwisterbeziehungen in der Bibel auch finden, wo das so gelebt und praktiziert wurde. Gemeinsames Füreinander sorgen. Wo ist dein Bruder Abel? Das sollten wir also nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn das heute in unseren Tagen recht schwierig ist. Von vielen Geschwistern sehen und hören wir nichts. Wo ist dein Bruder? Und damit müssen wir aber auch rechnen und damit dürfen wir auch rechnen, dass es ganz unterschiedliche Gottesbegegnungen gibt und Gottesbeziehungen gibt und dass das Auswirkungen hat in unsere Gemeinde hinein, in unseren Alltag hinein. Nicht nur, wenn ihr heute Mittag als Geschwister am Tisch sitzt und das größte Stück Fleisch breitet vielleicht oder wer als Erster das Kompott kriegt, sondern auch als Geschwister in unserer Beziehung zu Gott. Es hat Auswirkungen. Und wir dürfen das hören. Nicht weglaufen vom Angesicht des Herrn, sondern wir sollen zurückkommen in die Gemeinde, in die Familie Gottes. Gemeinde meine ich jetzt nicht die örtliche Gemeinde. Gemeinde meine ich in die Gemeinde Gottes, in die Familie Gottes wieder zurück. Keines aus der Familie weggelaufen. Wir sollen in die Familie Gottes zurückkommen. Und das ist das schöne Angebot, was wir heute hören dürfen und was uns auch diese Begebenheit sagen möchte, vielleicht von den beiden Brüdern damals aus dem Alten Testament.